Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute folgt der dritte Teil der kleinen Predigtreihe zur Jahreslosung. Barmherzigkeit ist das Thema. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und heute lautet der Untertitel des Themas: Barmherzigkeit will verändern. Barmherzigkeit will verändern. Wo keine Veränderung der Situation im Blick ist, da handelt es sich gar nicht um Barmherzigkeit, sondern um Gefühlsduselei und eben leider oft auch um Dummheit. Weil nämlich Menschen, die in ihrem Elend bleiben wollen, die Helfenden einfach nur zermürben und dann denen die Hilfe rauben, die wirklich gerne ein anderes Leben führen möchten und dafür aber Hilfe benötigen. Und deswegen muss man ganz genau hinschauen und Gott auch um Weisheit bitten, wo Barmherzigkeit und Hilfe angebracht ist und wo vielleicht auch nicht. Einrichtungen, die mit Suchtkranken arbeiten zum Beispiel, wissen das, dass manchmal Hilfe sinnlos ist, sogar kontraproduktiv. Es gibt Co-Abhängigkeiten in Familien. Menschen werden mit hineingezogen in den Strudel des Verderbens, wenn sie sich nicht abgrenzen. Jesus hatte die Weisheit, genau hinzuschauen. Er wusste, was im Menschen war, steht in Johannes 2, Vers 26. Niemand musste ihm Zeugnis geben, denn er wusste, was im Menschen war. Vielleicht hat er deswegen manche einfach stehen lassen, die seine Botschaft gar nicht hören wollten. Oder einen jungen Mann, der sein Leben nicht wirklich verändern wollte. Er war zu Jesus gekommen, aber er wollte nicht wirklich sein Leben verändern. Da ließ Jesus ihn traurig weggehen und ging ihm nicht hinterher. Aber er wandte sich denen entschieden zu, die für sich die Chance zur Veränderung ergriffen. Das erste Beispiel aus Johannes 8, die bekannte Geschichte von der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird, von den Pharisäern, mit der Frage, was sollen wir mit ihr tun? Im Gesetz steht geschrieben, man solle sie steinigen. Was sagst du? Johannes kommentiert eine Situation, die bewusst herbeigeführt wird, um Jesus herauszufordern. Und die Barmherzigkeit Jesu, die besteht hier zuerst einmal darin, dass er kein richtendes Urteil über die Frau spricht und sich nicht auf die Seite der Mehrheit stellt. Allerdings besteht seine Barmherzigkeit nicht etwa darin, dass er sich einfach nur auf die Seite der Frau stellt und ihre Tat als harmlos hinstellt. Seine Barmherzigkeit besteht darin, dass er am Ende sagt: Ich verdamme dich auch nicht. Ich auch nicht. Die anderen verdammten die Frau nicht, weil Jesus gesagt hatte, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und da war es ihnen allen komisch geworden und sie verdammten sie nicht, weil dieses Wort ihnen klar gemacht hatte, wir sind gar nicht in der Position, das richtende Urteil zu fällen und zu vollstrecken. Sie waren ja alle selber Sünder. Aber Jesus hätte diese Frau in der Tat wirklich verdammen können. Er hatte die Position inne. Und er tat es aber nicht. Weil er nämlich die Vollmacht hatte, sie zu begnadigen. Er konnte das tun aufgrund des Schuldopfers, das er selbst beschlossen hatte, für uns alle zu werden. Und wenn man das alles nicht mitdenkt in dieser Geschichte, dann versteht man sie nicht. Johannes Evangelium ganz am Anfang sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Weil er sie getragen hat, konnte er dieser Frau einfach zusprechen, ich verdamme dich nicht. Aber Jesus machte auch deutlich, dass seine Barmherzigkeit darauf zielt, Leben zu verändern. Er holte diese Frau aus dem Käfig der Anklage, in den ihre Umwelt sie hineingesperrt hatte, und sandte sie hinaus in eine neue Freiheit. Er sagte, geh hin, ich verdamme dich nicht, und sündige hinfort nicht mehr. Und das macht ja ganz deutlich, sie sollte ein neues Leben beginnen. Geh hin, das ist Barmherzigkeit. Aber die hat ein Ziel, sündige nicht mehr. Sie sollte ein neues Leben beginnen. Und wir erfahren aber nicht eindeutig aus der Bibel, ob sie das tat. Das wissen wir nicht. Aber wir erfahren, dass es Jesu Absicht war, ihr das zu ermöglichen. Die Frau sollte nicht aufgrund ihrer Sünde, die Jesus an keiner Stelle bestreitet oder verharmlost, verloren sein. Sie sollte begnadigt werden für ein neues Leben. In einer anderen Geschichte im Neuen Testament, in Lukas 19, sehen wir, dass Jesu Barmherzigkeit tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat. Hier bei dieser Frau wissen wir es nicht eindeutig. Und zwar geht es um die Geschichte von Zachäus, an dessen Tisch die guten Bürger, die anständigen Juden, nicht sitzen wollten. Zachäus war ein reicher, aber wohl einsamer Mann. Und auch hier besteht die Barmherzigkeit Jesu zunächst darin, dass er ihn nicht verurteilte, dass Jesus sich nicht der Mehrheitsmeinung über diesen Mann anschloss, sondern dass er ein echtes Interesse an dem Menschen Zachäus hatte. Und deswegen wollte er bei ihm zu Gast sein, wollte Zeit mit Zachäus verbringen, ihm zuhören. Jesus wusste, was in Zachäus war. Also wenn Johannes 2, Vers 26 oder 25 sagt, Jesus wusste, was im Menschen war, gehe ich davon aus, dass er auch wusste, was in Zachäus war. Und deswegen wusste Jesus, dass da schon lange die Sehnsucht nach Veränderung gewesen war in diesem Zachäus. Aber dass Zachäus nicht die Kraft hatte und nicht den Mut und nicht die Hoffnung, dass es gelingen könnte. Und deswegen musste Jesus auch Zachäus gar nicht auf seine Fehler hinweisen, die waren Zachäus bewusst. Ich glaube, dass vielen Menschen das ganz bewusst ist, was in ihrem Leben nicht stimmt. Wir müssen ihnen das nicht erzählen. Manchmal ist es hilfreich, das auch auszusprechen. Jesus hat das ja auch getan. Aber nicht im Sinne einer Anklage oder etwas vorzuführen, sondern weil es manchmal Menschen so schwerfällt, es selber auszusprechen. Manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder man schleicht ums Problem. Und als Zachäus dann sah, dass er nicht abgeschrieben war, denn Jesus war ein bekannter Rabbi, ein Mann Gottes, das wussten die Menschen. Es ging die Meinung im Volke, ist er der verheißene Prophet, ist er der Messias? Und Jesus geht ausgerechnet zu ihm, da wusste er, ich bin nicht abgeschrieben bei Gott. Da fasste er dann den Entschluss und sagte, ich fange neu an. Weil er längst schon wusste, dass sein ganzer Besitz, den er sich zum Teil auch ergaunert hatte, nicht sein Herz erfüllte und ihn glücklich gemacht hatte. Und deswegen wollte er jetzt die Hälfte davon weggeben und allen Betrug wollte er wieder gut machen. Und da hatte also die Barmherzigkeit Jesu ihr Ziel erreicht. Es gab so viele Leute in diesem Ort, zu denen hätte Jesus auch gehen können. Er ging zu Zachäus, weil er wusste, dass seine Barmherzigkeit gegenüber Zachäus nicht vergeblich sein würde. Und dann sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Diese Zusage des Heils macht Jesus erst, nachdem Zachäus seinen Sinneswandel ganz offen ausgesprochen hat. Das Heil, das ihm widerfahren war, das zeigte sich in einem neuen Sinn, einer neuen Gesinnung, einer neuen Haltung. Diese starke Veränderung war von Anfang an Jesu Absicht gewesen, denn das bedeuten ja die Worte, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Also wo verlorene Menschen selig werden, da ist ja eine gewaltige Änderung vor sich gegangen, die dann auch konkret sichtbar wird. Zachäus stellte jetzt die Erfahrung göttlicher Barmherzigkeit über seinen Besitz und er wurde von einem Gierigen zu einem Gebenden. Und im letzten Beispiel ist es ähnlich. Es geht um eine Frau, mit der Jesus sehr zu deren Verwunderung ein Gespräch beginnt. Es ist die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, auch eine sehr bekannte Geschichte. Auch hier ist es die Barmherzigkeit Jesu, die ihn dazu drängt, die üblichen Schranken zu überwinden. Er setzte sich zu einer Frau, das ist unüblich gewesen, noch dazu einer Frau aus Samarien, noch schlimmer, noch dazu wohl einer gesellschaftlich geächteten Frau. Das muss man annehmen aus zwei Gründen. Erstens holte sie in der Mittagshitze Wasser am Brunnen, was dafür spricht, dass sie aus der Gemeinschaft verstoßen war, sonst wäre sie in der Kühle des Morgens oder am Abend hingegangen mit den anderen Frauen. Und zweitens legte Jesus ja in diesem kleinen Gespräch mit dieser Frau seinen Finger in die Wunde, als er sagte dann an einem Punkt, geh mal und hole deinen Mann. Und er sagte das nicht anklagend, nicht als Urteil, aber er berührte damit den wunden Punkt. Die Frau hatte nämlich offensichtlich in mehreren Beziehungen gelebt und hatte keinen nach dem Gesetz rechtmäßigen Mann, den sie hätte holen können. Und Jesus wusste das. Also sie galt in ihrem Ort als Ehebrecherin. Oder aber sie war mehrfach von ihren Männern verstoßen worden. Könnte auch sein, dass ihr mehrere Männer einfach einen Scheidebrief gegeben hatten. Oder vielleicht war es auch so, dass der erste Mann ihr einen Scheidebrief gegeben hatte. Und das kann einen Menschen schon irgendwie schwer durcheinander bringen und anknacksen, sodass der Lebensweg danach nicht mehr gerade geht. Egal, wie es ist. Auf jeden Fall war sie in einer schwierigen gesellschaftlichen Position. Und zu dieser Frau wollte Jesus, seine Barmherzigkeit suchte sie. Das Johannesevangelium sagt an dieser Stelle, Jesus musste durch Samarien reisen. Stimmt gar nicht, musste er nicht. Also sachlich gab es da keine Zwänge, aber wahrscheinlich musste er da durchreisen, um dieser Frau zu begegnen. Und er wusste ihre Situation und er sagte ihr das auf den Kopf zu. Sie sagte dann, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, richtig, du hast keinen. Fünf hast du gehabt. Und der jetzt, mit dem du zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Und da schloss die Frau, dass dieser Mensch ein Prophet sein muss. Wie könnte er es sonst wissen? Und dann im weiteren Gespräch sagt Jesus ihr, er sei der Messias, auf den sie alle warten. Und dann ging die Frau hin und holte viele Leute aus der Stadt herbei, mit den Worten, wie wir lesen hier im Johannesevangelium, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei. Das ist eine interessante Formulierung, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Also das ist eine solche Reduzierung, nicht auf diese Tatsache, dass sie fünf Männer hatte. Ja, das war ihr Leben. Versteht ihr, wie die Bibel hier realistisch ist? Es gibt Lebensgeschichten, da ist es das eine große Thema, was eigentlich das ganze Leben ausmacht. Für viele Menschen. Obwohl es so viel zu berichten gäbe, aber das ist das eigentliche Lebensthema. Und deswegen sagt die Frau, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Damit war ihr Leben beschrieben. Fünf Männer, keine gelingende Beziehung, keine rechtmäßige, ausgestoßen, vorbei. Und das Interessante ist, dass sie ihre Tat gar nicht rechtfertigt, nicht leugnet, dass sie auch nicht ihr Verhalten und ihre Situation jetzt auf ihre schwierigen Lebensumstände abschiebt oder so, sondern dass sie einfach sagt, er hat mir gesagt, was ich getan habe. Und das Interessante war ja für sie wahrscheinlich, dass Jesus, obwohl er offensichtlich ja ein Prophet ist und wusste, genau über sie Bescheid wusste, dass er trotzdem mit ihr dieses Gespräch begonnen hatte und ihr im Laufe dieses Gesprächs angeboten hatte, ich gebe dir lebendiges Wasser, ich stille deinen Lebensdurst, heißt das ja. Obwohl er um ihr Verhängnis wusste, und das war etwas ganz Neues, denn die Frau wusste, Heil und Segen, das ist für die Frommen. Kann man im Alten Testament an vielen Stellen lesen. Den Frommen, den Gerechten wird das zugesagt. Das war sie ja gar nicht. Sie verdiente das gar nicht. Und trotzdem hatte Jesus es ihr angeboten. Das muss sie sehr verstört haben. Gottes Barmherzigkeit will denen Segen bringen, die das nicht verdienen. Und diese Erkenntnis, die da aufleuchtet bei der Frau, diese Erfahrung bringt sie dazu, sich auch gar nicht mehr zu verstecken, auch ihre Schuld nicht zu verstecken, zu leugnen oder zu verdrängen, sondern es einfach zu bekennen und einen neuen Weg zu gehen. Und der fängt damit an, dass die Frau sagt, er hat mir gesagt, was ich getan habe. Das heißt ja, ich habe es getan. Da muss man ja erst mal hinkommen. Viele Menschen müssten da erst mal hinkommen, zu sagen, ja, das ist die Wahrheit. Das habe ich getan. Oder man müsste auch anders betonen, er hat mir gesagt, was ich getan habe, bedeutet ja, wenn sie geht und das so sagt, ja, ich habe es getan. Man kann immer tausend Gründe finden, warum man sich wie verhalten hat, aber das macht sie nicht. Sondern sie sagt einfach, ich habe es getan, so war's. Und damit wird die Frau zum Zeugnis für Jesus, denn viele Menschen kommen jetzt zu Jesus und glauben an ihn. Und das ist interessant, weil sie war ja eigentlich offensichtlich eine Außenseiterin. Warum kommen die Leute denn glauben ihr? Weil ja offensichtlich die Frau einen Menschen getroffen hat, der genau über sie Bescheid weiß, der sie dazu gebracht hat, zu ihrer Situation zu stehen und trotzdem so viel Hoffnung und Freude da ist, dass die Frau es für sinnvoll erachtet, andere auch zu diesem Menschen einzuladen. Ich denke, da waren genug in der Stadt dabei, von denen wussten vielleicht die anderen nicht, was sie getan hatten. Das wussten sie nur selber vor Gott. Und haben vielleicht gedacht, na ja, wenn dieser Wanderprediger, der offensichtlich von Gott kommt, für diese Frau gute Worte hatte, dann hat er sie auch für mich. Könnte sein, nicht, dass das der Grund war. Und dann heißt es am Ende des Textes, dass die Menschen in der Stadt sagten, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrhaftig der Welt Heiland. Und dieses schöne deutsche Wort Heiland bedeutet ja, dass jemand etwas heil macht. Und auch hier wird schon deutlich, es geht um Veränderung. Ja, ich möchte diese drei kurzen Beispiele zusammenfassen und sagen, Gemeinde soll ein Raum sein, in der Barmherzigkeit erfahren wird. Aber dazu gehört auch die Erwartung, dass Veränderung geschieht. Und darum müssen wir uns fragen, ob ein vermeintlich barmherziges Handeln wirklich einem Neuanfang dient. Also ein Neuanfang ohne neu anzufangen ist ja kein Neuanfang. Dann geht alles so weiter, wie es war. Manche Hilfe fördert nur ein ungesundes Verhalten und zementiert damit das Problem. Viele Eltern stellen irgendwann ernüchtert fest, dass sie ihren Kindern vielleicht nicht so viel hätten abnehmen sollen und sie vielleicht auch in frühen Jahren daran gewöhnen, die Suppe auszulöffeln, die sie sich selber einbrocken. Es gibt Barmherzigkeit, die total falsch ist. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was Jesus erzählt, zeigt, dass die Barmherzigkeit, die dieser Vater ja hatte, man will es doch nicht bestreiten, nicht? Und dieser Vater hier in dem Gleichnis steht für Gott, lässt den Jungen gehen in sein Unglück bis an den Nullpunkt. Diese Barmherzigkeit lässt den Vater lange warten. Und erst als der Sohn sein Problem erkannt hat und zugegeben hat, da war dann wirklich Neuanfang möglich. Da kam er zurück, stellte allerdings auch gar keine Ansprüche, wollte nur arbeiten. Er sagte, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber ich kann arbeiten für meinen Lebensunterhalt. Er wollte nicht etwa sich an der elterlichen Tafel jetzt wieder durchfressen. Es gibt viele Christen, die fallen rein, weil uns auch der Teufel manchmal sagt, du musst aber barmherzig sein, barmherzig sein, barmherzig sein. Bringt nichts. Verfestigt nur das Ungesunde eines Menschenlebens und laugt die aus, die dann da helfen. Als der Sohn kam und sagte, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich will arbeiten, um mein Brot zu verdienen, da krönte der Vater dann diesen echten Neuanfang, weil es wirklich ein Neuanfang war mit dem Ring, steckt ihm den Ring wieder an und setzt ihn wieder ins Erbe ein. Ich möchte zum Abschluss ein kurzes Stück lesen aus dem Epheserbrief, weil dieser Text schön zeigt, dass Gottes Barmherzigkeit immer auf eine Änderung des Lebens hinzielt, wie auch in Römer 2, Vers 4 geschrieben steht, weißt du nicht, dass Gottes Güte, und wir erleben zweifelsohne Gottes Güte immer wieder, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Es ist nicht die Drohung von Strafe oder so, die Menschen zur Umkehr bringt, es ist die Güte, aber diese Güte will zur Umkehr bringen. Und deswegen lese ich aus Epheser 4 die Verse 25 bis 29. Und da schreibt Paulus, der auch wusste um Barmherzigkeit. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, so ist die Wirklichkeit vieler Menschen, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Folgt Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Als Predigtlied kommt jetzt die Nummer 577. Und in diesem Lied geht es um das Thema, wodurch wird Veränderung eigentlich möglich? Sie kommt aus Gottes Geist. Und dieses Lied ist ein Gebet um Gottes Geist. Von des Himmels Thron sende Gottes Sohn deinen Geist, den Geist der Stärke. Gib uns Kraft zum heiligen Werke. Ja, dass Veränderung möglich wird, dass sie in uns Gestalt gewinnt, das kommt durch Gottes heiligen Geist, um den wir mit diesem Lied bitten wollen.
Von des Himmels Thron sende Gottes Sohn deinen Geist, den Geist der Stärke. Gib uns Kraft zum heiligen Werke, dir uns ganz zu weihen, ewig dein zu selbst bereit.
O Herr, mach uns bereit.
Gib uns Freudigkeit.
Gib uns die rechte Freude,
unseren Glauben zu bekennen.
Wir wollen dich bekennen,
unseren Herrn zu nennen.
Und dich unseren Herrn nennen.
Teures Blut,
ja, dein teures Blut
floss auch uns zu. Wenn wir betend nach,
o Herr, wir kommen zu dir,
Segen zu empfangen.
Wir wollen deinen Segen.
Wollest du auf unsere Bitte,
o Herr,
uns mit Gnade überschütten.
Licht und Kraft und Ruhe. Mit Licht und Kraft und Ruhe.
Ströme uns dein zu.
Ströme zu.
Strömt uns dazu,
strömt uns dazu.
Es strömt aus deinem Geist,
strömt aus deinem Geist
und aus deinem Wort,
und aus deinem Wort,
aus deiner himmlischen Welt. Kommt Licht und Kraft,
kommt Licht und Kraft
und Freude,
und Freude,
Freude auch im Leid,
Freude auch im Leid.
Gib auch das dein Geist,
ja, gib das dein,
wie dein Wort verheißt,
so wie du es verheißen hast,
unauflöslich uns vereine mit der gläubigen Gemeinde, bis wir dort dich sehen, in den Himmelshof.